Ja, guten Morgen. Ist, glaube ich, ungefähr ein Jahr her, wo ich schon mal bei euch war. Ist einfach schön, an so einem Tag hier rauszufahren und die Bergkette vor sich zu haben. Also es ist klare Sicht heute Morgen. Geht einem das Herz auf. Ja, mein Name ist Erik Zeuzheim. Seit 26 Jahren in Oberschwaben, aber ich komme eigentlich aus dem Rheinland, von Oppard am Rhein. Verheiratet mit Gunnhild, vier eigene Kinder und zwei Pflegekinder, vom Beruf Architekt. Was interessiert euch noch? Aber und bin auch von Herzen dankbar, dass der Herr auch hier bei euch seine Gemeinde baut. Und einfach auch über die Beziehungen, die wir unter den Gemeinden so haben dürfen. Hier ist einfach ein Geschenk und was Kostbares, was Schönes, dürfen wir auch miteinander pflegen. Ja, wenn ich mich so umschaue in den Gemeinden, die ich so kenne, dann sehe ich eigentlich überall das gleiche Problem. Es gibt einen Mangel an Leitern, an Ältesten und Diakonen in der Gemeinde. Wo sind die Männer, die Verantwortung übernehmen können? Es gibt ja kaum eine Gemeinde, die nicht Probleme hat, Männer zu finden, die freiwillig und bereitwillig für diese Ämter und Aufgaben zur Verfügung stehen und dafür natürlich auch qualifiziert sind. Oder die dazu in der Lage sind, so von ihrer eigenen Verfassung oder ihrer Lebenssituation her. Woran liegt es? Haben mir echt mal Gedanken gemacht. Und diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Gründe dafür sind sicher sehr vielschichtig und in ganz unterschiedlichen Bereichen zu suchen. Haben wir zu wenig geistlich gesinnte Männer? Haben wir zu wenig qualifizierte Männer? Liegen vielleicht unsere Anforderungen zu hoch? Haben wir zu wenig motivierte Männer? Erscheinen diese Aufgaben, die damit verbunden sind, nicht mehr erstrebenswert? Also sozusagen will sich das keiner mehr antun. Gibt es Ängste und Befürchtungen bei Kandidaten, irgendwie so die Angst, so unter die Räder zu kommen und keine Zeit mehr zu haben für die Familie und für andere Dinge? Oder ist das vielleicht auch ein gesellschaftliches und zeitgeistiges Problem, dass immer weniger bereit sind, sich zum Wohl einer Gemeinschaft einzusetzen und es sich stattdessen lieber so in ihrer Privatsphäre, ihrer eigenen Komfortzone so gemütlich machen? Oder ist unsere Gesellschaft schon so krank und kaputt, dass immer weniger geeignete Männer zur Verfügung stehen? Sind wir alle irgendwie so vom Leben gezeichnet, dass wir so mit unseren eigenen Problemen und Problemen in unseren Familien zu tun haben, dass wir uns nicht auch noch um andere kümmern können? Oder vielleicht liegt auch irgendwie so ein Fehler in unseren evangelikalen Gemeinden, so unserem Gemeindeverständnis, wie es sich so etabliert hat. Stimmt vielleicht etwas nicht an der Art, wie wir unseren Glauben und Jüngerschaft leben, dass nicht mehr junge Männer so durchstarten und integriert werden und zu Jüngern werden, zu Mitarbeitern Gottes werden? Fehlt es nicht auch an geistlichen Vätern, die Jüngere ausbilden und zurüsten und Zeit für sie haben und ihr Leben in sie investieren? Und bleiben auch zu viele auf der Strecke, weil sie irgendwie von Sünde lahmgelegt werden? Wie viele werden heute von Pornografie lahmgelegt? Wie viele von Erfolg und Geld? Und wie viele lassen sich irgendwie so einlullen von ständiger Unterhaltung und Ablenkung und Konsum? Und hat nicht auch dieser Gender-Wahnsinn und Feminismus irgendwie dazu geführt, dass viele Männer und Frauen einfach so die Orientierung verloren haben und verunsichert sind, was ihre Rolle ist und was ein Mann und eine Frau nach Gottes Idee ist? Kann es sein, dass manchmal auch Männer nicht mehr Verantwortung übernehmen können, weil sie dafür auch nicht von ihren Frauen ausreichend unterstützt werden? Ich bin sicher, euch fallen vielleicht noch weitere Gründe ein. Aber ihr werdet mir sicher zustimmen, dass heute vielleicht mehr denn je Männer gesucht werden und Männer nach dem Herzen Gottes. Außer natürlich hier bei euch im Markt Oberdorf. Ah, ihr habt das gleiche Problem. Schon ist ja kein neues Problem. Also schon immer gab es den Bedarf an Leitern für das Volk Gottes im Alten wie im Neuen Testament. Und schon immer war das Problem, die passenden Leute dafür zu finden. Also am Anfang da im Alten Testament, da finden wir die Patriarchen wie Abraham, Isaak und Jakob, die auch die Leiter ihrer Familien, ihrer Häuser und Sippschaften waren. Dann wuchs das Volk Israel, die Leitung hatten Älteste des Volkes. Mose wird dann ein Mann Gottes genannt. Gott gab seinem Volk herausragende Führer für besondere Zeiten, Mose und Aaron, dann Josua, dann lag die Führung wieder bei den Ältesten des Volkes. Und dann in Zeiten des Niedergangs erweckte Gott dann wieder besondere Führer, Richter genannt, wie Othniel, Ehud, Barak, Gideon und weitere und Simson, dann Samuel. Und dann wollte das Volk einen König. Obwohl Gott selbst eigentlich ihr König sein sollte. Und der erste König, Saul, der war dann auch eher so ein Mann nach den Vorstellungen der Menschen. Das Volk konnte buchstäblich zu ihm aufschauen. Denn es heißt, er war eine Kopfgröße als alles Volk. Doch Saul scheiterte als Führer des Volkes Gottes. Und in 1. Samuel 13, Vers 14, da wird darüber gesagt, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen, also spricht Samuel zu ihm, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk gestellt, denn du hast nicht beachtet, was der Herr dir geboten hatte. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 22 wird über ihn gesagt, und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann, nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also der Herr hatte sich umgeschaut nach einem Mann nach seinem Herzen und David gefunden, der dann anstelle von Saul König werden sollte. Und so können wir sagen, dass der Herr zu allen Zeiten Männer nach seinem Herzen sucht, die er über sein Volk oder heute seine Gemeinde bestellen möchte und denen er das anvertrauen will, das ihm kostbar ist. Und er möchte auch heute Männer nach seinem Herzen als Leiter in seiner Gemeinde bestellen. So will ich mit euch jetzt auch genau diese Frage so ein wenig nachgehen. Was oder wie ist ein Mann nach dem Herzen Gottes? Warum? Natürlich, damit du einer wirst, wenn du ein Mann bist. Damit du einer wirst oder damit auch die Frauen ihren Männern helfen können, einer zu werden. Und David wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und so macht es uns das Gott eigentlich einfach zu entdecken, wie ein Mann nach dem Herzen Gottes aussieht. Wir müssen David anschauen. Und er bietet uns genügend Anschauungsunterricht, was Gott damit meint, wenn er sagt, dieser Mann war ein Mann nach meinem Herzen. Den ersten Punkt, den erfahren wir gleich in den beiden Versen, die wir gerade schon gelesen haben. Was war der entscheidendste Punkt, durch den Saul sich als Führer des Volkes Gottes untauglich gemacht, erwiesen hat? Er hatte das Wort Gottes nicht beachtet. Er hatte das Wort Gottes nicht beachtet. Saul hielt sich nicht an die Worte Gottes. In David hatte Gott aber dann einen Mann gefunden, der seinen Willen tun wird, der sich an sein Wort halten würde. Und das ist also für jeden Leiter im Reich Gottes so ein No-Go. Ein K.O.-Kriterium, sagen wir. Ein Leiter muss das Wort seines Gottes beachten. Sein Gewissen klebt an dem Wort Gottes. Er hängt an dem Wort Gottes. Er liebt das Wort Gottes und er lebt mit dem Wort Gottes. In allen Fragen des Glaubens und des Lebens fragt er, was sagt die Schrift? Gibt es ein Wort Gottes dazu? Was ist der Wille Gottes? Was sind die Gedanken Gottes? Er sucht in allem die Orientierung in Gottes Wort. Das ist seine Weisheit, sein Verstand. Und dadurch hält er die Gemeinde auf dem rechten Kurs. Und darum wird auch als Anforderung an einen Aufseher der Gemeinde in Titus 1, Vers 9, habe ich gehört, den studierte er gerade diesen Brief, da steht, anhängend dem zuverlässigen Wort. Also ein Leiter, ein Ältester, er muss anhängen, er muss kleben an dem zuverlässigen Wort. An David dürfen wir auch sehen, was ein Mann nach dem Herzen Gottes nicht ist. Er ist absolut kein fehlerfreier Heiliger. Und das ist für mich und sicher auch für euch ein großer Trost und Ermutigung. Kann man so ein bisschen durchatmen. Okay. Dann gibt es also Hoffnung, dass jeder von uns auch mit manchen Schwächen und Fehlern und Versagen und so dunklen Flecken in seiner Vita dennoch ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein kann. Wenn wir das Leben Davids überblicken, was finden wir da so alles? Er hatte in seinem Glauben Schwächephasen, sehen wir, als er vor Saul auf der Flucht war. Da nahm er zum Beispiel, da kam er zu dem hohen Priester und da nahm er dort das Schwert Goliaths an sich. Er sah, ah, das Schwert, das ist gut. Komisch. Und er vertraute auf das Schwert Goliaths, obwohl Goliath nicht hatte vor ihm mit diesem Schwert bestehen können. Er floh dann zu den Philistern und als sie David dort erkannten, da stellte er sich wahnsinnig und aus purer Angst, aus purer Todesangst, David, er machte Fehler, als er zum Beispiel als König dann die Lade Gottes auf einem Wagen von Rindern gezogen nach Jerusalem heraufbringen lassen wollte, anstatt sie von Leviten tragen zu lassen, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Oder als er unbedingt das Volk zählen lassen wollte, er wollte doch mal wissen, wie viele Untertanen habe ich eigentlich. Also das ist ja auch so ein bisschen ehrt ja den König, je mehr Untertanen er hat. Aber auch das war falsch und Gott musste eingreifen und ihn züchtigen. Er war mit mehreren Frauen verheiratet, was sich in der Kultur damals irgendwie so etabliert hat und von Gott offenbar geduldet wurde, auch wenn es nicht seinen Gedanken entsprach. David wurde zum Ehebrecher und fädelt es ein, dass der Mann der Frau, die er zum Ehebruch verführt hatte, im Kampf an der Front umkam, um die Tat zu vertuschen. Und auch in seiner eigenen Familie lief lange nicht alles glatt. Er hatte natürlich auch eine große Familie mit einigen Frauen und vielen Kindern. Und doch erkennen wir auch Schwächen bei ihm als Vater und in der Erziehung. Ein Sohn von ihm, Amnon, missbrauchte seine Halbschwester Tamar, also sexueller Missbrauch in der eigenen Familie. Er hatte einen rebellischen Sohn, Absalom, der sich so massiv gegen ihn stellt, dass David sogar zeitweise aus seinem Königtum verdrängt wurde und er vor seinem eigenen Sohn fliehen musste. Und wenn wir genau hinschauen, dann finden wir noch die ein oder andere Schwäche und Fehler im Leben Davids und seiner Familie. Über kaum jemand finden wir auch so viel erzählt wie über David. Und dennoch bleibt aber das Urteil Gottes über ihn bestehen, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Es muss also noch andere Dinge geben, die Gott sehr wichtig sind, als dass wir ohne Fehl und Tadel sind. Als dass wir sogar mit manchen Versagen und Schwächen trotzdem Menschen nach seinem Herzen sein können. Doch ermutigend. Wir bekommen den ersten Hinweis dazu in 1. Samuel 16. Und da wurde der Samuel zu der Familie Davids gesandt, zu Isai. Und er sagte, aus seinen Söhnen habe ich denn einen neuen König erwählt. Und er schickt Samuel dahin. Samuel ruft die Familie zusammen, ist dann bei der Familie. Und er ist mit ihnen zusammen. Und dann ab Vers 6, 1. Samuel 16, ab Vers 6. Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab, das war der erste Sohn, der älteste Sohn, und sprach, gewiss, vor dem Herrn ist sein Gesalbter. Also er dachte, das ist der neue König. Aber der Herr sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai Schammah vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Jünglinge alle? Und er sprach, noch ist der Jüngste übrig und siehe, er weidet das Kleinvieh. Und Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und er sandte hin und ließ ihn kommen, und er war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Also der Samuel war damit beauftragt, einen neuen König zu finden. Und vor der gleichen Herausforderung steht ihr auch. Ihr wollt natürlich keinen König finden. Das ist, im Neuen Testament gibt es ja plurale Leiterschaft, also kein König, sondern ein Team von Leitern und Ältesten. Und es geht darum, ja wirklich mit Gottes Hilfe und unter seiner Führung herauszufinden, wen er ausersehen hat. Und wir lernen hier auch, wie leicht man sich täuschen kann. Also Samuel, der sieht den Eliab und denkt, so ein Prachtkerl. Und ist sich sicher, dass das muss er sein. Aber Gott muss ihn korrigieren und sagen, nein, blicke nicht auf sein Aussehen, auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Und das ist eine Feststellung. Der Mensch sieht auf das Äußere. Man könnte seine Ältesten ja auch so wählen. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Wer sieht am besten aus? Aber ganz ehrlich, sind wir doch geneigt, uns von äußeren Dingen durchaus auch blenden zu lassen und darauf zu achten, wer macht denn da vorne so die beste Figur? Also wer ist so die eloquenteste, die charmanteste Persönlichkeit? Wer kann am besten reden? Wer hat so diese gewisse Souveränität im Auftreten? Wer kann uns am besten unterhalten? Wer macht die besten Witze? Kein Witz. Wer hat die meisten Sympathiepunkte? Wer ist der beste Organisator? Und das alles zählt nicht oder ist bestenfalls so zweitrangig. Was zählt ist, liebt er das Wort Gottes und hält sich daran, tut er den Willen Gottes. Was zählt, sind weitere Dinge, die er im Herzen trägt, die man aber oft nicht gerade auf den ersten Blick sieht. So muss auch Samuel erkennen, dass der, den Gott ersehen hat, nicht bei denen ist, die zuerst offensichtlich dafür in Frage kamen. Die marschieren da einer nach dem anderen durch und nö. Und Samuel muss fragen, sind das alle? Gibt es nicht noch jemand hier? Und vielleicht müssen wir das auch fragen, gibt es nicht noch jemand hier in dieser Gemeinde? Hat er vielleicht jemand ersehen, den ich gerade nicht auf dem Zettel hatte? Und so war es dann auch, dass Gott den vorgesehen hatte, an den niemand gedacht hat. Zu klein, zu jung, zu wenig profiliert. Der war mit dem Kleinvieh beschäftigt. Was ist das Problem an der ganzen Angelegenheit? Wir können nicht in das Herz von jemandem sehen. Aber Gott kann. Und wir können uns tatsächlich täuschen. Wer hätte gedacht, dass sich Saul so entwickeln wird, nachdem er so toll angefangen hat? Wer hätte das gedacht? Oder andersherum kann man auch positiv überrascht werden, wenn man Menschen Verantwortung überträgt, die vorher eher unscheinbar im Hintergrund waren und sich durch ihre Art nicht aufgedrängt haben. Und sie zeigen dann genau die Dinge, die vorher verborgen waren in ihrem Herzen. Und so sind wir und seid ihr wirklich auch darauf angewiesen, unser Gebet herauszufinden, wen Gott berufen hat. Und eine Gemeinde muss darüber Gott anrufen. Denn er ist der Herzenskenner. Und er muss offenbar machen, was tatsächlich im Herzen von jemand ist. Und wir müssen auch lernen, auf die Dinge zu achten, durch die sichtbar wird, was in jemandes Herzen ist. Und es wird sichtbar werden, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick. Und wir müssen darauf achten, wie Treue, Glauben, Liebe, Gehorsam sichtbar werden. Wie kann man die Gesinnung von jemandem erkennen? Demut, Liebe zur Wahrheit, ein gewisses Maß an Disziplin. Die Bereitschaft, den anderen höher zu achten als sich selbst. Teamfähigkeit. Wie können wir erkennen, wie jemand tickt und wie sein Herz schlägt? Und wir schauen wieder auf David. Wo wird sichtbar, was in seinem Herzen war und Gott dann über ihn urteilt, dass er ein Mann nach seinem Herzen ist? Und zunächst finden wir, dass er offenbar die Aufgabe, die ihm übertragen war, ernst nahm und gut machte, nämlich das Kleinvieh seines Vaters zu hüten. Er wurde vom Kleinvieh weggerufen. Er gehorchte seinem Vater, solange er noch bei ihm im Hause war. Er war sich nicht zu schade dafür, die Arbeit eines Knechtes zu tun. Das war sein Übungsfeld. Das war der Bereich, in dem er sich bewährte und vieles lernte, was er später als König brauchen konnte. Als David später gegen Goliath kämpfen will und Saul es ihm zuerst noch ausreden will, er sagt, nee, komm, vergiss es, keine Chance. Da antwortet der David, dein Knecht weidete das Kleinvieh seines Vaters. Sehr überzeugendes Argument. Der redet aber weiter, er sagt, kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn, entriss es seinem Rachen und erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn und tötete ihn. Okay, Respekt. Also David hatte sich den großen und kleinen Herausforderungen gestellt, die mit der Aufgabe eines Kleinviehhirten verbunden waren. Er hatte sich dabei mit Löwen und Bären gemessen und sie überwunden. Was ist dein Kleinvieh? Was sind so deine Löwen und Bären? Was hat der Herr dir gegeben und anvertraut, damit sichtbar wird, was in deinem Herzen ist? Hast du dich in großen und kleinen Problemen gestellt, die damit verbunden sind? Oder läufst du davon, wenn es schwierig wird? Vielleicht hat dein Kleinvieh auch gar nicht so unmittelbar etwas mit deiner Arbeit für die Gemeinde zu tun. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, deine Familie, andere Lebenssituationen, in die Gott dich gestellt hat. Aber natürlich können das auch Aufgaben in der Gemeinde sein. Der Herr will sehen, was in deinem Herzen ist. Also wir dürfen ruhig die kleinen Aufgaben annehmen, auch wenn wir uns innerlich eigentlich für größere Berufen fühlen. Wir müssen ja keine Angst haben, dass Gott uns übersieht und vergisst. Gott hat den Mose und den David vom Kleinvieh weggerufen. Und er wird es auch mit uns tun, mit jedem von uns zur rechten Zeit, wenn er uns für andere Dinge berufen hat. Was sehen wir noch bei David? Ich will noch auf folgende Merkmale hinweisen. Als er sich diesem Goliath stellt und gegen ihn kämpft, da wird irgendwie so sein Glaube und seine Motivation sichtbar. Es geht ihm um die Ehre Gottes. Wer ist dieser Philister? Dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Also David, er wurde ja von seinem Vater geschickt, um nach seinen Brüdern zu sehen, die mit Saul gegen die Philister in den Kampf gezogen waren. Und wie David dann zu dem Heerlager kam und miterlebte, wie dieser Goliath auftauchte und das Volk Israel herausforderte, da rumorte es in seinem Innern. Da tat sich was bei ihm. Da sagte er, es kann nicht sein. Das Volk Gottes vor Angst gelähmt vor seinem Feind. Das Volk des lebendigen Gottes mit dem Rücken zur Wand. Da wurde ein heiliger Eifer und ein glühender Glaube in ihm entfacht. Und dieser Glaube wird sichtbar durch die Kühnheit gegenüber diesem scheinbar übermächtigen Feind. Wo sind die Männer, die Gottes Ehre suchen? Mit einem glühenden Glauben, mit einer Leidenschaft und Eifer für Gott und seine Gemeinde und seine Sache. Und die aufstehen und im Glauben sagen, das kann nicht sein. Das kann ich nicht akzeptieren, dass das Volk Gottes, die Gemeinde, so am Boden liegt. Und der Feind siegt. Gott ist größer. Ich will mich Gott zur Verfügung stellen und aufmachen und den Kampf des Glaubens kämpfen. David hatte einen Eifer für Gott, einen glühenden Glauben. David zeigt auch die Fähigkeit, sich im Glauben unterzuordnen und auf Gott zu warten, auf seine Zeit mit ihm. Er ist schon als König gesalbt und er kennt doch Saul an als gesalbten rechtmäßigen König. Mehrere Male hat er es in der Hand, Saul zu töten, der ihn verfolgt und ihn auch töten will. Doch er zeigt Ehrfurcht, Respekt, Unterordnung, dass er sich nicht selber hilft und sich nicht selbst auf den Thron setzt und auf Gottes Zeit warten kann. Und auch darin zeigt sich unser Herz, dass wir von Gott eingesetzte Autoritäten respektieren, auch wenn diese Autoritäten mangelhaft sind. Kannst du dich unterordnen, darin dem Herrn vertrauen? In Gott, in den, der die oberste Autorität hat. Und tust du es auch dann, wenn diese Autoritäten dir Mühe machen und ungerecht sind und Mängel zeigen, zeigst du Respekt, Kooperation, Unterordnung und gleichzeitig mit Vertrauen auf Gott. Und David zeigt sich auch nicht zuletzt darin, als ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass er mit ganzem Herzen Buße tut. Was hat David für kapitale Fehler begangen und gesündigt? Doch wie hat David Buße getan, als er überführt wird, und wie ist er mit ganzem Herzen zu Gott umgekehrt? Also wir brauchen nur Psalm 32 oder Psalm 51 zu lesen, wir wissen, so geht Buße. So geht das. So wie David das gemacht hat. Also wir können grandiose Fehler begehen und uns total verrannt haben, doch wir werden Männer nach dem Herzen Gottes, wenn wir sagen, ich habe gesündigt. Ich bin falsch gelegen. Ich habe Unrecht getan. Ich will umkehren, und wenn wir uns demütigen vor Gott und den Menschen. Aber wisst ihr, wo wir am besten sehen können, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? In den Psalmen Davids. Denn hier bekommen wir einen offenen Blick in sein Herz und verstehen, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Sie zeigen uns einen Mann, der an Gott hängt, der mit ihm lebt, der alle seine Höhen und Tiefen mit Gott bewältigt und durchlebt. Und wir stehen neben ihm, wenn er seine Empfindungen vor Gott ausbreitet. Wir nehmen teil an seiner Freude und Traurigkeit, an seinen Ängsten und seinen Gewissheiten, seinen Kämpfen, seinen Anfechtungen. Die Psalmen, sie zeigen seine authentische Antwort an Gott in allen seinen Lebenslagen. Sie tragen die ganze Breite seiner Erfahrungen, Gefühle und wie er sie mit seinem Gott durchlebt, denn er ist der Gott seines Lebens. Und deshalb ist er ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Weil Gott den ersten Platz in seinem Herzen und seinem Leben hat. Ist Gott auch der Gott deines Lebens? Teilst du dein Leben mit deinem Gott? Wenn du im Neuen Testament eine Beschreibung suchst, wie ein Mann nach dem Herzen Gottes aussieht, dann musst du auch dahin schauen, wo Gott den Mann beschreibt, den er als Aufseher oder Diakon in seiner Gemeinde haben will. 1. Timotheus 3, Titus 1, ich denke, er studiert das gerade, also auf diese einzelnen Punkte. Denke, wird auch die Zeit, reicht die Zeit nicht, um auf die einzelnen Punkte eingehen, aber ihr werdet das recht machen, ihr werdet euch damit auseinandersetzen. Noch eine Frage, wie wird man als ein Mann nach dem Herzen Gottes eigentlich geboren? Also, dazu geboren und sagen, ha, das ist jetzt ein Mann Gottes. Nö, man muss einer werden. Also man muss einer werden. Und man kann einer werden. Also niemand, wenn du ein Mann bist, niemand hindert dich daran, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Erinnert dich niemand dran. Es sei denn du selber. Und ich bin gerade in meiner eigenen Bibellese ein Buch Richter am Lesen. Da bin ich gestern drauf gestoßen, auf die Verse, damit möchte ich dann schließen. In Richter 5, Vers 2 und 9. Da steht, weil Führer führten in Israel. Weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Und Vers 9, mein Herz gehört den Führern Israel, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, preist den Herrn. Preist den Herrn. Also diese Verse stehen in einem Loblied, das Deborah und Barak angestimmt hatten, als Gott seinem Volk einen großen Sieg geschenkt hat. Und es ist etwas Wunderbares, wenn Gott seine Gemeinde Führer erweckt, die mutig im Glauben vorangehen, als Vorbilder dienen, Initiative ergreifen, Orientierung geben, die gut zusammenarbeiten, sich gut ergänzen. Und wenn die Gläubigen bereitwillig sind, ihnen zu folgen, da wird Segen sein. Da wird Gott segnen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn sich bereitwillig Brüder dieser Aufgabe stellen, weil sie die Herrlichkeit ihres Herrn Jesus geschmeckt haben. Weil sie es tun, weil Jesus sie dazu motiviert. Weil sie mit seinen Augen sehen, mit seinem Herzen fühlen und sich von ihm gebrauchen lassen. Und da wünsche ich, dass der Herr auch euch segnet und euch beschenkt. Und da möchte ich auch gerade gerne für euch als Gemeinde beten. Herr Jesus, ich möchte wirklich auch danken für deine Gemeinde, die du hier baust, und möchte danken für jeden, den du hier schon gerufen hast zu dir. Ich möchte danken, Herr, für deinen Plan, für dein Vorhaben, dass diese Gemeinde wachsen soll, dass ausgehend von dieser Gemeinde noch weitere Gemeinden gegründet werden, dass die Region hier mit dem Evangelium durchdrungen wird, dass es weitergeht von Mensch zu Mensch. Und es ist Teil von deinem Plan, Herr, dass du Älteste und auch Diakone erwächst und berufst und einsetzen möchtest. Und da möchte ich von Herzen bitten, dass du die Gemeinde hier darin führst, dass sie in allem deinen Willen erkennen und Freude daran haben und ermutigt sind, vorwärts zu gehen. Ich möchte dir von ganzem Herzen wirklich anvertrauen, dass du sie bei der Hand nimmst und sie segnest. Amen.